Buda sagt, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. In dieser Ayah, Allah SWT fordert den Propheten SAW auf, ihn zu lobpreisen und ihn um Verzeihung zu beten, denn Allah ist derjenige, der die Sünden verzeiht, beziehungsweise ist derjenige, der die Reue häufig annimmt. Ja? Diese Ayah, natürlich ist sie nicht so klar jetzt, ne, eine Antwort auf die Frage, weil sie ist eigentlich genauso wie Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah vergibt alle Sünden. Diese ist die gleiche Kategorie. Wir brauchen immer noch einen Beweis für das. Ganz einfach. Ich habe gesagt, eine logische Antwort, auch wo wir keinen Beweis dafür brauchen. Wenn ein Christ den Islam annimmt, werden ihm dann seine Sünden vergeben oder nicht? Wird ihm auch sein Schirk vergeben oder nicht? Oh, das war's. Okay? Das heißt, die Sache ist logisch und klar und natürlich Beweis. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass wenn jemand den Islam annimmt, weil da kam ein Mann, weißt du, beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und er wollte den Islam annehmen. Aber als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm seine Hand gegeben hat und der andere wollte ihm auch seine Hand geben, um den Treueschwur zu leisten, im letzten Moment hat der Mann seine Hand zurückgezogen und hat gesagt, ich nehme den Islam nur an oder ich leiste den Treueschwur nur unter einer Bedingung. Er sagte, was ist deine Bedingung? Er sagte, meine Bedingung ist, dass mir alle Sünden vergeben werden, die ich in meinem Leben gemacht habe. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, hast du nicht gewusst, dass der Islam, dass die Annahme des Islam alle Sünden tilgt, die du gemacht hast. Und da hat sich der Islam angenommen. Das heißt also, der Islam löscht alles aus, was vorher an Sünden gewesen ist. Jetzt eine interessante Sache. Wir sind keine Christen. Wir sind Muslime. Und das ist das Problem, oder? Weil manche Leute sagen, und das ist eine vielleicht interessante Aussage, manche Leute sagen, ich wünsche, ich hätte erst heute den Islam angenommen. Aufgrund der Fehler, die ich gemacht habe in meinem Leben, Sünden und Zinsen und weiß nicht was, ich in meinem Leben einfach alles falsch gemacht habe, sagte, ich wünsche, ich würde heute wie dieser Markus, der heute den Islam angenommen hat. Er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa muhammad rasulullah. Und dann sagen wir alle, Mashallah, du bist wie neu geboren und so, ja. Und er sagt, ich wünschte, ich wäre so wie er. Ich hätte keine Ahnung von gar nichts. Erst heute ist er angenommen, ich wäre frisch. Was sagt ihr zu dieser Aussage? Da wurde gesagt, mach die Pilgerfahrt. Und was willst du sagen?
Wenn er Tauba macht, dann tut Allah subhanahu wa ta'ala alle Sünden, die er gemacht hat, in guten Taten umwandeln und er ist auch wie frisch.
Jazakallah khairan. Also kann man sagen, das Gleiche, was der Buddha eigentlich anders ausgewirkt hat. Der Buddha sagt, er soll Tauba machen. Und was wir auch hier hinaus wollen ist, wenn diese Barmherzigkeit Allahs für einen Menschen gilt, der 30 Jahre, 40 Jahre, 20 Jahre, 100 Jahre, weiß nicht was, als Muschrik gelebt hat. Das heißt, ein Mensch, wenn er so gestorben wäre, wäre er für immer ewig in die Hölle gegangen. Wenn Allah ihm seine Sünden alle vergibt, wird dann Allah nicht erst recht dir, Muslim. Du bist ein Sünder, ja. Aber deine Sünden waren nicht so wie diese Sünde, die er der andere gemacht hat. Ja, das heißt, das nennt man Qiyas Aula. Das heißt also, wenn das eine gilt, dann das andere erst recht. Okay? Weil die Barmherzigkeit Allahs, sie ist gerade im Jenseits, liebe Geschwister, also in diesem Leben, die Barmherzigkeit, die kriegen alle Menschen ab. Aber Allah sagt über das Jenseits, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge. In diesem Leben alles. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Das heißt, Dinge müssen übersetzt. Ich werde sie bestimmen, meine Barmherzigkeit. Ich werde sie bestimmen für diejenigen, die Allah mich fürchten, das Gebet verrichten, die Zakat entrichten. Das heißt, ist gar nichts. Bismillah. Das heißt, liebe Geschwister, im Jenseits, die Sache ist noch gewaltiger als so. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt und gesagt, Allah Azza wa Jal hat die Barmherzigkeit in 100 Teile unterteilt. Im Hadith heißt es übrigens Khalaqa, und Khalaqa heißt hier Ja'ala. Das heißt, er hat sie gemacht in 100 Teile geteilt. Also 100 Teile geteilt. Und diese Barmherzigkeit auch 100 Teile. Ein Teil davon. Ein Teil, ein Hundertstel der Barmherzigkeit Allahs, die er für die Menschen vorgesehen hat. Die er für die Menschen vorgesehen hat. Ein Hundertstel davon ist für die Menschen in dieser Welt. Das heißt, wir alles, was wir erleben, ob das die Barmherzigkeit einer Mutter mit ihrem Kind ist, oder ein Vater mit seinem Sohn, oder ein Lehrer mit seinem Schüler, oder der Nachbar mit seinem Nachbar, ja? Oder ob es sogar, wie der Prophet sagt, sogar ein Tier, eine Tiermutter, hebt ihren Fuß aus Angst davor, auf ihr eigenes Kind zu treten. Diese Barmherzigkeiten alles ist aus dieser einzigen Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die anderen 99, sie sind alle vorbehalten für wen? Für das Jenseits und nicht für alle Menschen, sondern dort nur für die Muslime. Deswegen, wenn man dem gläubigen Mensch das hört, dann erweckt das in ihn was? Hoffnung. Hoffnung. Und diese, Bismillah. Und diese Hoffnung Allahs ist jetzt im Widerspruch mit der Furcht. Denn wenn jemand Hoffnung hat, hat er also keine Furcht. Und das ist das, was wir beantworten wollen. Die Frage lautet, was ist die Aqida eines gläubigen Muslims? Was ist der Glaube? Wie hat er sich zu verhalten mit so Hoffnung und Angst? Das Problem ist was? Das Problem ist, wenn wir, liebe Geschwister, in der Realität schauen. Wenn wir uns anschauen, die Muslime. Ist es meistens so, dass die Leute zu viel Furcht haben vor Allah subhanahu wa ta'ala und dass sie deswegen die Hoffnung aufgeben und dass sie oder dass sie nicht mehr schlafen können und dass sie zu viel Gutes machen? Natürlich, wie gesagt, geben die Hoffnung auf und machen dann gar nichts mehr. Oder ist es eher so, dass die Leute zu große Hoffnung haben und die Taten unterlassen? Und die Wahrheit ist zweifellos die zweite. Es gibt für beides realistische Beispiele. Bleiben wir beim ersten Fall. Leute, die zu viel Angst haben, beziehungsweise die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit aufgegeben haben. Das ist der klassische Fall, ist der Fall, liebe Geschwister, eine Person, die in Sünde versunken ist. Und sie glaubt, dass Allah ihre Sünde vergeben wird. Und sie sagt, ich habe zu viel falsch gemacht, ich habe das gemacht, das gemacht. Meine Familie ist schlecht aufgebaut, ich habe keine muslimische Frau, die mich da unterstützen kann. Ich habe keine muslimischen Kinder, die sind alle, wal'iyadhu billah, abgedriftet vom rechten Weg. Und das sind fortlaufende Sünden und ich habe Zinskredit genommen und ich habe jahrelang nicht richtig gebetet und muss auch viel nachholen, fasten und ich weiß nicht was. Und Zakat habe ich auch nicht bezahlt. Wenn ich jetzt anfange alles zu machen, ich bin nicht pleite, ich bin im Minus. Ich bin im Minus. Ich schaffe das nicht. Also sagt er, vergiss die Sache. Und er lenkt sich davon ab und lenkt sich davon ab und lenkt sich davon ab, bis eines Tages, vielleicht zu spät, er denkt dann daran, aber dann ist es zu spät. Dieser Fall, den gibt es, der ist realistisch. Aber dieser Person müssen wir sagen, Bruder, Schwester, es gibt keine Sünde, die schlimmer ist als Kufr. Per Definition nicht. Egal was es ist. Selbst wenn es Mord ist. Es gibt keine Sünde, die schlimmer ist, als dass du Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesetzt. Gibt es nicht. Deswegen, auch wenn du fortlaufende Sünden hast, stell dir mal vor, eine Person, und das ist eine Geschichte, die habe ich vor ein paar Wochen gehört, von einer Person, über eine Person, die hat eine Bank gegründet. Okay? Und diese Bank, die sie gegründet hat, ist heutzutage eine der reichsten Banken. Zumindest in dem Gebiet, wo er wohnt, Allahu alam, weltweit, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist eine Bank, die reicher ist als sicherlich viele Staatshaushalte. Okay? Und diese Bank, natürlich zinsenbasierte Bank, diese Person hat gegen Ende ihres Lebens, ist ihr ein Licht aufgegangen und Allah hat ihr eine Barmherzigkeit geschickt. Und sie hat angefangen darüber nachzudenken und sich gedacht, dass das ist Haram, was sie macht. Und sie will Tauba machen. In dem Moment geht sie zu einem Gelehrten. Und sie fragt den Gelehrten, was soll ich machen? Ich will Tauba machen. Der Gelehrte hat ihm gesagt, wie viel Geld hast du am Anfang gehabt? Bevor, also das Startkapital, mit dem du in dieses Business reingegangen bist. Wie viel Geld hast du? Hat ihm gesagt, zum Beispiel 5.000 Euro, was nicht, was 10.000, irgendein lächerlichen Betrag im Tausenderbereich, der nicht mal 10.000 geht. Er sagt, mit dem Geld habe ich angefangen, diese Bank aufzubauen. Er sagt zu ihm, gib alles ab, bis auf diesen Betrag. Natürlich, der Mann ist Multimilliardär. Multimilliardär. Logisch. Eine Bank, auf jeden Fall. Er sagt, gib alles weg. Deine Milliarden, gib sie weg. Eigentlich kannst du sagen, gib alles weg. Kannst du sagen. Er braucht eigentlich gar nichts mehr. Er kann eigentlich ein Buch schreiben, dann wird er mehr Geld bekommen, als er da übrig lassen würde. Er sagt, gib alles weg. Bis auf diese paar Tausend, die du als Startkapital gehabt hast. Der Mann war alt. Was ist dann passiert? Wir hoffen immer auf ein Happy End. Ja? Das Problem ist, als seine Kinder und Familie das mitbekommen haben, haben sie gesagt, nein, das machst du nicht. Und sie haben dann erreicht, dass er, dass sein Vermögen bzw. seine Verfügbarkeit über sein Vermögen eingefroren wird. Das nennt man auf Arabisch Hajr. Hajr, das ist zum Beispiel, gibt verschiedene Gründe, warum man einer Person verbietet, dass sie mit ihrem eigenen Vermögen etwas macht. Entweder zum Beispiel, weil sie noch zu klein ist. Ein Kleinkind, wenn ein Kleinkind zum Beispiel mit ihrem Geld etwas kauft, der Kauf ist ungültig. Ja? Zum Beispiel ein Dreijähriger kommt mit 50er Schein und kauft sich etwas, der Kauf ist ungültig. Oder weil die Person zum Beispiel geisteskrank ist. Die verfügt auch nicht über ihr eigenes Vermögen. Nennt man Mahjura alayhi, diese Person. Und der Scharia hat nämlich nichts ausgelassen, auch bei solchen Sachen nicht. Ein drittes Beispiel ist, wenn eine Person bankrott ist. Bankrott heißt was? Also sie hat so viele Schulden, dass sie auch, wenn sie alles, was sie hat an Besitz, verkauft, sie könnte die Schulden niemals begleichen. Sie ist bankrott. Wenn die Gläubiger beantragen, dass diese Person ihr Vermögen eingefroren wird, dann wird es eingefroren. Im Islam. Was wollen wir? Wir wollen das Beispiel, was wir jetzt haben. Eine Person bei uns in der Religion, die kurz vorm Sterben liegt. Auch da, sie verfügt maximal noch über ein Drittel ihres Vermögens. Eine Person, die im Sterben liegt, und wo man davon ausgeht, die Krankheit, die sie jetzt hat, bald wird sich daran sterben, sie verfügt maximal über ein Drittel ihres Vermögens. Über zwei Drittel darf sie nicht. Sie hat 3 Millionen Euro, mit 1 Million kann sie machen, was sie will. Mit 2 Millionen geht nicht mehr. Und wie ich die Geschichte erfahren habe, haben die Leute sogar durchgesetzt vor Gericht, dass diese Person ganz nicht mehr über ihr Vermögen verfügt, dass sie nicht mehr zurechnungsfähig ist. Verkalkt auf Deutsch. Okay? Er ist zu verkalken, deswegen wird sein. Und er durfte dann nichts mehr mit seinem eigenen Vermögen machen. Weil seine eigenen Verwandten ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Das heißt, was für Kinder hast du erzogen? Gute Bilder. Was für Menschen hast du um dich herum, die dir nicht mal, die einen, du willst Taube machen, die sagen nein. Wir sagen, Auch da, Allah Azza wa Jal kann vergeben. Diese Sünde ist fortlaufend. Und die Bank gibt es immer noch. Und Allah hat sie geben wird. Und er hat sie gegründet. Das ist eine dauerhafte Sünde. Allah Azza wa Jal kann auch diese Sünde vergeben, subhanahu wa ta'ala. Stell dir mal vor, ein Mensch, das ist ein Muslim, aber stell dir mal vor, ein Mensch hat, war ungläubig und hat Kinder in die Welt gesetzt, die auch ungläubig sind. Und eines Tages mit 50 Jahren er entscheidet sich, Muslim zu werden. Diese dauerhafte Sünde, die er in die Welt gesetzt hat, Nuh hat damals gebeten, Rabbi la tadar al ardi mal kafirin dayara. Innaka intadarhum yudillu ibadak. Wa la yalidu illa fajiran kafara. Das heißt, Nuh alayhi salatu wasalam hat damals Dua gemacht, dass er, das war damals natürlich, und Allah hat seine Dua gehört. Ihr wisst, was passiert ist, das war von Nuh alayhi salatu wasalam. Er hat darum gebeten, dass kein einziges Haus von den Ungläubigen übrig bleibt. Weil er sagte, die Ungläubigen, wenn sie leben, sie werden sowieso nur sittenlose und ungläubige Kinder zur Welt bringen. Sagte Noah, alayhi salatu wasalam. Nicht ich. Tayyib. Auch da, Allah vergibt ihm seine Sünden, indem er diese Dauerhaftigkeit beendet. Fertig. Wie er will, subhanahu wa ta'ala. Denn die Sache ist nicht, wie ich will und du willst, und nicht, wie ich denke und wie du denkst, sondern die Sache ist so, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie mitgeteilt hat. Tayyib. Wir haben aber in der Realität meistens das Problem, dass die Leute zu viel was haben? Hoffnung oder Angst? Hoffnung. Ich habe auch ein, zwei Fälle, ich sage ein, zwei Fälle, weil ich sehr, sehr, sehr wenig sind, an einer Hand abzählbar, Fälle gehört, wo Leute tatsächlich gesagt haben zu mir, ich habe Angst, dass ich, und ich kann manchmal nachts nicht schlafen. Er schwitzt. Er kann nicht schlafen, weil er Angst hat, in die Hölle zu gehen. Das sind extreme Beispiele, aber die Frage ist immer, was macht er aus dieser Angst? Aber unser Problem ist ja, wenn diese Angst dich dazu bringt, nichts zu machen. Das ist das Problem. Wenn die Angst dich dazu bringt, nachts zu beten und Tauber zu machen und zu spenden und das Gute zu verbreiten und so weiter, dann Alhamdulillah, dann hast du die Angst richtig geleitet, den richtigen Weg. Aber wie gesagt, das sind seltene Fälle. Die meisten Fälle sind, die Leute sagen, Inna Allah Ghafur und Rahim. Sagen, Allah ist allvergebend und barmherzig. Kalimatu Haqqin Urida biha Batil. Wie man sagt auf Arabisch, es ist ein wahres Wort, aber man beabsichtigt damit was Falsches. Weil viele Leute sagen, Allah ist allvergebend. Die meinen damit, Allah wird mir auch vergeben, inshallah. Mach dir keine Sorgen. Mach was du willst, Allah wird dir vergeben. Das ist die Aqida der Christen, nicht die Aqida der Muslime. Weil die Christen, sie sind diejenigen, die glauben. Die Christen sind ein Paradebeispiel für die Aqida, die man auf Arabisch nennt Irja. Irja Aqida ist, dass man einfach nur glaubt und dann ist alles okay. Du glaubst an Allah, du glaubst an den Koran und so. Hauptsache, man verlangt von dir nichts, dass du was machen musst. Ja? Du bist Muslim, aber bitte verlang von mir nichts. Das ist man Irja. Das heißt, man glaubt, und wenn man nur glaubt, man denkt, man ist erfolgreich. Das ist natürlich Käse, weil die ganzen Ayat im Koran, der Sunna, überall, wie oft gibt es eine Aufforderung, Allah zu fürchten, eine Aufforderung zum Beten, eine Aufforderung zur Tauba, eine Aufforderung, das Gute zu gebeten, eine Aufforderung, das Schlechte zu verbieten. Tausende Sachen im Koran Karim, wo du aufgefordert wirst zum Handeln. Unser Problem ist, dass die Hoffnung zu sehr überwiegt. Und das Problem ist, woher kommt das? Das hat viele Gründe. Aber ein Grund ist das einseitige Lesen. Das einseitige Lesen. Hier ist ein Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er hat einmal den Wudu vorgemacht. Das ist der berühmte Hadith von Uthman Radhan und Sahih Bukhari. Er sagte, der Prophet hat mal einmal den Wudu vorgemacht, hat er erklärt, wie und so weiter und so fort. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Wudu gesagt, man tawadda nahwa wudu'i hada thumma salla raka'atayn la yuhadithu fihi ma nafsah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Das heißt auf Deutsch übersetzt, wer den Wudu in etwa so verrichtet, wie ich ihn verrichte. Und hiernach zwei Raka'at verrichtet. Und dabei, sag ich mal, aufmerksam ist. Dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Dieser Hadith erweckt Hoffnung. Dieser Hadith erweckt Hoffnung, dass, was denkst du jetzt? Du denkst, sogar die Person, yani, sie kann machen, was sie will an Sünden. Und jetzt macht sie diese Ibadah und dann werden ihr alle Sünden vergeben. Das ist die offensichtliche Bedeutung des Hadithes. Okay? Aber das Problem ist immer das einseitige Betrachten der Hadithe. Beziehungsweise, ist das der einzige Hadith, der mit dem Propheten überliefert ist? Oder gibt es auch andere? Tayyib, was hältst du von einer Ayah im Koran al-Karim? In dieser Ayah, das geht um die Geschichte von Habil und Qabil. Kain und Abel auf Deutsch. In Surat al-Ma'idah, Allah berichtet uns. Was ist die zusammenfassende Geschichte? Es geht darum, dass sie haben beide ein Opfer dargebracht für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jall hat das Opfer nur von einem der beiden angenommen. Von Habib. Daraufhin wurde Qabil neidisch. Und der Neid ist die Ursünde von Neid und Überheblichkeit, das Hassad und Kibbe, das sind die Ursünden von Iblis. Und dieser Neid hat ihn dazu gebracht, dass er was gemacht hat, hat seinen Bruder getötet. Aber sein Bruder vor dem Töten hat er Folgendes gesagt. Warum? Um ihm zu erklären, warum hat Allah von ihm angenommen und er hat nicht vom anderen angenommen. Er sagte, إِنَّمَا يَتَقَبَّرُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Eine Art, diese Aussage zu übersetzen, ist es, Allah nimmt nur von den gottesfürchtigen Menschen an. Allah nimmt nur von den gottesfürchtigen Menschen an. Das bedeutet was? Wie will? Der andere war es nicht. Der andere war es nicht, ja. Aber was bedeutet das für uns? Barakallahu fiik. Der Gottesfürchtige, das heißt ja, also das ist jetzt wie es übersetzt ist, ja, aber mit Taqin kommen wir von diesem Wort, was aus Wiqaya abzuleiten ist. Wiqaya heißt Vorsichtsmaßnahme. Vorsichtsmaßnahme. Das heißt, die Leute, die sich vor Allah vorsehen, eine Person, die sich immer vor Allah vorsieht, das heißt vor seinem Zorn, vor seiner Strafe, vor ihm selbst, subhanahu wa ta'ala, diese Person, ist eine Person, die sich vorsieht, indem sie nichts tut, indem sie etwas tut. Natürlich, indem sie betet, indem sie fastet, indem sie ihre Religion umsetzt. Das heißt also, sie ist eine Person, die regelmäßig etwas tut, wodurch sie sich vor Allahs Zorn und Strafe schützt. Das ist die Person, von der Allah annimmt. Jetzt ist die Frage, wer kann von sich behaupten, dass er zu dieser Kategorie von Menschen gehört? Das ist das Problem. Ansonsten, du hast wunderbare Hadith und noch schönere Hadith als den Hadith, wo du, wenn du das liest, und das hat der Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala auch in Riyad al-Salihin wunderbar hingekriegt, er hat einen Abschnitt, wenn du das liest, du denkst, du bist im Paradies. Du denkst, die Sache ist klar. Die sagt, du bist schon, du gewinnst, inshallah. Weil die Barmherzigkeit ist so groß, dass selbst wenn du Fehler machst, das ist nichts im Vergleich zu dem, was dich an Barmherzigkeit erwartet. Aber danach gibt es einen Abschnitt, wenn du den liest, Allah ist da. Du verlierst die Hoffnung. Du verlierst die Hoffnung total. Und deswegen ist die Lösung, dass man das eine mit dem anderen verbindet und nicht das eine aufgibt. Und deswegen, liebe Geschwister, wir Gelehrten, ich lese euch mal eine Antwort vor von Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Die Gelehrten haben ein bisschen diesbezüglich unterschiedliche Ansichten, wie man damit umzugehen hat. Eine Ansicht ist von ihm, rahimahullah, seine Angst, das heißt die Angst des Menschen, und Hoffnung sollten gleich viel sein. Weder die Angst noch die Hoffnung sollen überwiegen. Das ist seine Aussage, rahimahullah ta'ala. Und er sagte, wenn eines der beiden überwiegt, geht er zugrunde. Wenn eines der beiden bewegt, geht er zugrunde. Denn wenn die, das Zitat zu Ende, denn wenn die Hoffnung überwiegt, fühlt er sich vor Allahs Plan sicher. Und wenn die Angst überwiegt, verfällt er der Verzweiflung an Allahs Barmherzigkeit. Es gibt andere Gelehrte, die sehen das anders. Die sagen, die Hoffnung soll überwiegen, wenn man eine gute Tat begeht. Warum? Man hat Hoffnung, dass Allah die Tat annimmt, inshallah. Du sollst beten und hoffen, dass Allah annimmt. Und die Angst soll überwiegen, wenn man ungehorsam sein will. Oder wenn man eine Sünde natürlich begangen hat. Denn wenn er Gutes tun will, dann hat er das getan, was ihn dazu bringt, Gutes von Allah zu denken. Somit soll die Hoffnung überwiegen, dass die Tat angenommen wird. Und wenn man Ungehorsames tun will, soll die Angst überwiegen, damit man nicht ungehorsam wird. Und wir sagen zusammengefasst, dass die Sache ist situationsbedingt. Wie wir gerade gesagt haben. Die Sache ist situationsbedingt. Wenn man befürchtet, dass die Furcht überwiegt, an Allahs Barmherzigkeit zu verzweifeln, dann muss man der Furcht mit Hoffnung entgegenhalten. Muss man mit der Furcht immer gegen die Hoffnung oder umgekehrt gegensteuern. Und deswegen, liebe Geschwister, sagen manche Gelehrte, das Verhältnis zwischen Angst und Hoffnung soll so sein wie die zwei Flügel eines Vogels. Wie die zwei Flügel eines Vogels. Der Vogel kann nicht fliegen mit einem einzigen Flügel. Das geht nicht. Und deswegen, man kann fliegen mit zwei Flügeln, auch mit drei Flügeln. Was der Beweis, dass man auch mit drei Flügeln fliegen kann? Ich habe nicht verstanden. Stell von drei Flügeln. Was meinst du mit der Liebe jetzt? Du bist verliebt, wir haben verstanden. Aber ich meine, man könnte sagen, der dritte Flügel, den muss man ja nicht benutzen. Ne? Also, hat man ja. Allah ibarak fi, die Engel, ne? Die Engel, es gibt Engel mit drei Flügeln. Okay. Wie Allah im Koran uns mitgeteilt hat. Zakallah. Walaikum salam. Insofern, liebe Geschwister, der Mensch ist sein eigener Arzt. Wenn du siehst in deinen Taten, ja, der Koran ist dein Maßstab. Vergleich dich mit dem, was Allah sagt. Vergleich dich mit dem, was du über die Sahaba radiallahu anhu hörst an guten Taten. Und du weißt, wie du dich einordnest. Und dementsprechend hast du Angst und Hoffnung. Aber die Sache ist situationsbedingt. Hast du Angst, eine Sünde zu begehen, denkst du an die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Und liest du darüber und lässt dich diesbezüglich ermahnen, hörst dir einen Vortrag dazu an. Hast du Angst, an der Barmherzigkeit aus zu verzweifeln, das gibst du Hoffnung auf, weil du zu viel Angst hast, weil du sagst, ich habe viel Fehler, dann sagen wir dir nein, nach. Barakallahu fik, das stimmt nicht. Du sollst die Hoffnung ihr mehr Gewicht beimessen. Tayyib, du sollst Hoffnung mehr Gewicht beimessen. Bevor wir jetzt kurze Pause machen, wir werden jetzt noch nicht stoppen, kurze Pause machen, von eurer Seite in Bezug auf das, was wir gerade gesagt haben. Ein oder zwei Fragen. Wenn es gibt, dann machen wir die einzige Frage. Dann machen wir ein paar Minuten Pause, dann machen wir ein bisschen weiter. Eine Frage. Von hier, wer hat noch eine Frage? Haben wir gesagt, zwei Fragen. Der Bruder fragt, er sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat, wie wir gesagt haben vorhin, die Barmherzigkeit in 100 Teile geteilt. Und eine davon, von diesen Barmherzigkeiten profitieren wir. Was passiert mit 99? Die anderen 99, Allah hat sie aufgehoben für uns Muslime am Tag der Auferstehung. Natürlich in erster Linie gemeint ist am Tag der Abrechnung. Das heißt, am Tag, an dem du gefragt wirst, warum hast du die Sünde begangen, warum hast du das nicht so gemacht, warum hast du das nicht so gemacht, verstehst du?
Kann es doch sein, dass du noch ein paar,
ja, natürlich. Das ist ja an dem Tag. Eben. Und sogar in diesem Leben, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht dir, wenn du ihn bittest. Das gehört zur Barmherzigkeit Allahs. Das gehört zur Rahma von Allah. Dann erst recht natürlich im nächsten Leben. Ja? Barakallahu fik. Dann machen wir, liebe Geschwister, ein paar Minuten Pause und dann machen wir weiter, inshallah ta'ala.